Hallo und schönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich endlich wieder bei euch zu sein und euch auch heute Morgen hoffentlich eine frohmachende Predigt zu predigen. Eine frohmachende Botschaft, das muss man sich ja irgendwie so vorstellen, wie zum Beispiel die Stimme Gottes, wenn er in 1. Mose 3 in der Abendkühle spazieren geht und fragt, wo bist du? Oder wie bei Nathanael, als Jesus ihn im Schatten unter dem Feigenbaum unbemerkt sieht in Johannes 1. Oder eben wie in den letzten heißen Tagen, wenn du ein erfrischendes Getränk in der heißen Mittagssonne gereicht bekommst. So ist das auch mit dem Evangelium der frohmachenden Botschaft und so geschieht es hoffentlich auch heute Morgen. Irgendwie hatte ich es nicht ganz mitbekommen, dass die Fußballreihe schon vorbei ist und hatte letzte Woche ein paar bange Momente, als ich überlegt hatte, wie ich die Heilungsgeschichte von heute mit dem Fußball vergleichen sollte. Und als ich dann den Klaus gefragt habe, ob er mir mal etwas genauer erklären könne, wie Matthäus 8 denn mit Fußball zusammenhängen solle, da schrieb er mir nur einen ganz kurzen Satz zurück. Die Fußballreihe ist vorbei. Predige, was du magst. So, und das war für mich auch eine frohmachende Botschaft, ein erfrischendes Getränk in der Hitze meiner Befürchtungen, weil ich bei Fußball ja nicht ganz so firm bin. Danach habe ich dann erst richtig verstanden, dass ja heute eine neue Predigtreihe beginnt, nämlich Matthäus 8, Vertrauensfragen, ein Kapitel voller Wunder und Herausforderungen. Und das finde ich einfach wieder mal grandios. Matthäus 8 ist nämlich ein ganz toller Wendepunkt im Matthäusevangelium, denn mit Kapitel 8 beginnen die Heilungsgeschichten im Matthäusevangelium. Nach der Bergpredigt Jesu vollmächtigem Reden in den Kapiteln 5 bis 7 bekommen wir nun einen Einblick in Jesu vollmächtiges Handeln. Und da fällt einem zunächst einmal auf, dass in den Kapiteln 8 und 9 hintereinander weg insgesamt 12 Zeichen berichtet werden. Meistens körperliche Heilungen, aber auch Wundertaten. Erstens 8, 2 bis 4, die Reinigung des Aussätzigen. Jesus berührt den Aussätzigen. Zweitens Verse 5 bis 13, die Heilung des Knechts des Hauptmanns. Jesus heilt durch sein gesprochenes Wort. Es geht wieder um Berührung, aber diesmal berührt sozusagen der Glaube den Kranken. Dann 14 bis und 15, die Heilung der Schwiegermutter von Petrus vom Fieber und wieder berührt Jesus sie. Dann in den Versen 16 und 17, die Heilung aller Leidenden. Jesus heilt wieder durch sein gesprochenes Wort und er treibt Dämonen aus. Und das sind alles Zeichen des Messias und erinnert an Jesaja, der ja so viel über den Messias prophezeit hat, wie in Jesaja 53, Vers 4. Unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Dann in Versen 23 bis 27 die Sturmstillung. Jesus vollbringt auch dieses Zeichen durch sein gesprochenes Wort und erweist sich als der Herr der Schöpfung. Dann 28 bis 34 die Heilung von zwei Besessenen. Allein die Anwesenheit von Jesus und sein Wort führen dazu, dass die Dämonen ausfahren und dann in die Schweine hineinfahren, was ich nie so richtig kapiert habe. Aber da müsste man vielleicht extra mal drüber predigen. Dann Kapitel 9, 1 bis 8, die Heilung eines Gelähmten. Jesus heilt durch sein gesprochenes Wort sowohl den Körper als auch die Seele, was an Jesaja 35, Vers 6 erinnert. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch. 20 bis 22, eine Blutflüssige wird geheilt. Diesmal rührt die Kranke von sich aus Jesus an, also wieder Berührung. Dann 23 bis 26, ein soeben gestorbenes Mädchen wird auferweckt. Jesus ergreift sie bei der Hand und führt sie ins Leben zurück. Dann 27 bis 31, zwei Blinde werden sehend, er rührt ihre Augen an. Das erinnert an Jesaja 35, 5, dann werden die Augen der Blinden aufgetan. In den Versen 32 bis 34, ein Besessener, ein stummer Mensch wird geheilt. Jesus heilt wieder durch sein Wort. Jesaja 35, Vers 6, jubeln wird die Zunge des Stummen. Und schließlich im Vers 35 im Kapitel 9, jede Krankheit und jedes Gebrechen wird geheilt. Jesus zieht durch die Gegend und verkündet die rettende Botschaft, das Evangelium in Wort und Tat. Und das erinnert eben vollends an Jesaja 61, Vers 1. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Sanftmütigen frohe Botschaft zu bringen, weil er mich gesandt hat, die zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind, Freiheit auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Und mit dem Lesen dieser Stelle aus Jesaja 61 hat Jesus ja seinen Dienst begonnen. Das hat Lukas uns erzählt in Lukas 4, Vers 18. Da liest er in der Synagoge in Nazareth diese Stelle vor, die ganz klar den Weltrettungsdienst des Messias beschreibt. Und Jesus hat das alles getan. Und hat alles getan, um dem Volk Gottes Heil zu bringen, innerlich und äußerlich, eben ganzheitlich, allumfassend. Und auch aus diesem Grund finden wir diese außergewöhnliche Anzahl von Zeichen in den Kapiteln 8 und 9, 12 Zeichen. Es geht Matthäus eben auch darum, den Menschen deutlich zu machen, dass Jesus der Messias ist. Und der Messias vollbringt 12 Zeichen sozusagen für jeden einzelnen Stamm des Volkes Israel, hat der Messias-König ein Zeichen vollbracht. Aber all das beginnt mit etwas ganz Besonderem, nämlich mit der Einladung an alle, mit der Inklusion, was sich an der Durchbrechung aller Normen zeigt durch die Berührung des Aussätzigen in unserer Stelle heute. Matthäus 8 bedeutet, das Reich Gottes ist keine exklusive Versammlung, sondern das Reich Gottes ist ein inklusives soziales Beziehungsnetzwerk. Und so heißt das erste Thema dieser Predigtreihe eben dann auch folgerichtig ganz einfach berührt. Und ich will das heute einfach mal Vers für Vers mit euch durchgehen. Als er aber von dem Berg herabgestiegen war, folgten ihm große Volksmengen. Obwohl die Lehre von Jesus ja doch ganz schön radikal und extrem war, hatte sie doch offensichtlich eine große Anziehungskraft. So sehr, dass ihm große Volksmengen folgten. Die Wahrheit bewahrheitet sich selbst, habe ich mal irgendwo gelesen. Und auch wenn Menschen sie nicht mögen, die Wahrheit, können sie eine einmal gehörte Wahrheit doch nie wieder vergessen. Die gräbt sich tief in unser Unterbewusstsein ein. Und das macht mir irgendwie Mut, mir vorzustellen, dass all unsere Gespräche, Lesungen und Predigten doch nicht bloß im Wind verhallen. Auf jeden Fall habe ich mich dann mal gefragt, wie mag das da wohl ausgesehen haben, als Jesus vom Berg herabstieg? Wie viele sind denn eine große Volksmenge? Das ist ja ein Begriff, der immer wieder im Neuen Testament auftaucht. Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bezeichnet keine große Volksmenge. Das ist so die Mindestanforderung. In Lukas 10 ist dann die Rede von ca. 82 Leuten, die 12 Jünger und die 70 anderen Jünger, die noch berufen werden. Und einige Frauen waren ja auch immer noch mit dabei. Das geht vielleicht schon eher in die Richtung große Volksmenge. 120 Menschen waren im Obergemach an Pfingsten anwesend. 500 Zeugen haben Jesus nach seiner Auferstehung in Jerusalem gesehen. Dann Menschen aus mindestens 15 Nationen hörten die Pfingstpredigt, wovon sich 3000 Menschen bekehrten. Und in Matthäus 15 sind es 4000 Männer plus Frauen und Kinder, die wundermäßig mit Nahrung versorgt werden. Und schließlich in Offenbarung 7, 4 und 9 bezeichnet große Volksmenge die berühmt-berüchtigten 144.000. Das sind die Zahlen, um die es geht. Und was es für uns in Frankfurt dann aber auch wieder etwas herunterbricht, in Markus 6 und Johannes 6 sind es 5.000 Männer plus Frauen und Kinder, die durch ein Wunder satt gemacht werden. Und hier kommt was Interessantes. Jesus teilt sie in Kleingruppen auf von je 100 oder 50 Personen. Und irgendwie habe ich mir gedacht, da kann man den Leib Christi in unserer Stadt Frankfurt dann doch ganz gut als große Volksmenge abgebildet sehen, als inklusives soziales Beziehungsnetzwerk und jede einzelne Gemeinde als eine Kleingruppe von 50 oder 100 Personen, die von Jesus satt gemacht werden. Auf jeden Fall war da einiges los in Matthäus 8, Vers 1. Und wer mal so in Frankfurt zur Hauptgeschäftszeit über die Zeil geht oder nach dem Gottesdienst versucht, sich seinen Weg durch die Ironman-Menge zu bahnen, der wird einen Eindruck davon bekommen, wie die Atmosphäre in Matthäus 8, Vers 1 gewesen sein muss. Da waren eine Menge Leute zusammen, eine große Volksmenge. Und wir halten als allererstes fest, Gott mag schon auch Öffentlichkeit. Gott liebt Kirchentage und Fernsehgottesdienste. Gott würde sicherlich auch gerne in Wiesbaden in der Move Church, die ich mit aufgebaut habe, in den Gottesdienst gehen. Oder wäre gerne auch mal mit Billy Graham, mit Benny Hinn oder Reinhard Bonke in einem Stadiongottesdienst. Und in all diesen Situationen, muss man sich vorstellen, ist es natürlich weder kuschelig, noch ist es still und andächtig, wie wir das so gerne mögen. Sondern da muss man schon auch immer ein wenig Zachäus-Eigeninitiative haben, um zu Gott vorzudringen. Und in dieser Atmosphäre steigt Jesus also vom Berg herab. Und das ist nicht ganz unwichtig, dass uns hier erzählt wird, dass Jesus vom Berg runtersteigt, denn als Jesus noch auf dem Berg war, da hat er dort ja eine lange und ausführliche Predigt gehalten, die Bergpredigten, Kapiteln 5 bis 7. Und da hat er ganz grundsätzlich über die verschiedensten Themen des Reiches Gottes gesprochen. Er hat gezeigt, worin ein Leben in wahrer Gottesfurcht besteht, wie es sich im täglichen Leben äußert und worin das ewige Ziel eines solchen Lebens in der Nachfolge Jesu liegt, nämlich in der Ankunft zu Hause beim Vater in seinem ewigen Reich. Auch über das Gebet hat Jesus da gesprochen. Er lehrte die Menschen das Vaterunser und er ermunterte sie, den Verheißungen zu vertrauen, die auf dem Gebet liegen. Und er sagte, bittet, suchet, klopft an. Bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt und wer da sucht, der findet und wer anklopft, dem wird aufgetan. Aber das war eben sozusagen erst einmal oben in den Wolken. Das war die notwendige Grundlagentheorie, das war für den Kopf. Und jetzt war die Predigt zu Ende und Jesus steigt vom Berg herab. Jetzt geht es in die Tiefe, jetzt geht es in die Praxis. Den Menschen, die ihn begleitet haben, werden seine Worte noch in den Ohren geklungen haben. Denn reden konnte unser Herr Jesus echt gut. Das hatte er den Menschen mit seiner Bergpredigt deutlich gezeigt. Und nun nach den Worten folgen aber auch die Taten. Die Menschen wollen ja auch sehen. Man muss ja überprüfen können, ob an der Theorie etwas dran ist. Und es gehört nun mal auch zu den messianischen Werken, dass sich der Retter Israels durch besondere Zeichen und Wunder ausweisen kann. Und Jesus blieb diesen Nachweis nicht schuldig. Aber es zeigt sich hier sofort auch die Barmherzigkeit Gottes, die verkannte Besonderheit des Messias, dass sich die messianischen Zeichen vor allem an den Menschen zeigten, denen es am elendsten ging. Und siehe, ein Aussätziger kam heran und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. So, jetzt geht's los. mitten aus dem Nichts taucht plötzlich dieser Mann auf. Das an sich war schon was Aufsehenerregendes, denn dieser Mann hatte Aussatz. Vermutlich sind die meisten geflohen, als der Aussätzige kam, auseinandergespritzt. Da war wahrscheinlich so eine richtige Gasse in der großen Volksmenge gebildet worden und für diese Rettungsgasse musste man auch gar keinen Druck machen. Denn eigentlich war es dem Mann verboten, Menschen nahe zu kommen. Er hatte Abstand zu halten, der sollte die anderen nicht stören. Ja, er hatte andere Menschen vor sich selbst zu warnen. Unrein, unrein, sollte er rufen, das Aussätzigen Martinshorn einschalten, wenn sich jemand näherte, ohne zu wissen, dass er sich einem Aussätzigen näherte. Und das war ja auch gar nicht so unberechtigt. Wie wir wissen, bezeichnete Aussatz verschiedene schwere Hautkrankheiten, von denen die häufigste und schwerste Lepra war. Lepra breitet sich unaufhaltsam auf dem ganzen Körper aus und zerstört erst die Haut, dann die inneren Organe und führt unweigerlich zum Tod. Und dabei ist sie auch noch hoch ansteckend. Kein Wunder also, dass der Mann seinen Weg zu Jesus so schnell finden konnte. Wenn ein Mensch Lepra hatte oder an einer Hautkrankheit litt, dann galt er als unrein, und zwar in jeder Hinsicht. Er wurde aus dem normalen Arbeitsleben und Familienleben verstoßen, kein Gesunder wagte sich mehr in seine Nähe, niemand wollte ihn berühren, auch dem Tempel und der Synagoge musste er fernbleiben, denn man hielt ihn zugleich auch für kultisch unrein. Und man war zutiefst überzeugt davon, mit dem kann doch etwas nicht stimmen. Der muss doch ein schwerer, ein schlimmer Sünder sein, denn warum sonst sollte Gott das zulassen? Warum sonst sollte Gott ihn mit so einer schweren Krankheit strafen? Da muss doch irgendwo noch was verborgen sein. So wie die Freunde von Hiob ihm das auch immer vorwerfen. Irgendwo hast du doch noch Dreck am Stecken, ja? Ein Aussätziger galt damals als Schande der Gesellschaft. Und wir können uns kaum vorstellen, in wie großer Not ein Aussätziger damals steckte. Vor allem seine Hilflosigkeit wird ihn sehr geplagt haben. Er konnte ja schließlich nicht die Ärmel hochkrempeln und sich selbst irgendwie vom Aussatz befreien. Er musste wohl oder übel mit seiner Unreinheit weiterleben. Er musste ganz allein und einsam unter seinen eitrigen Geschwüren leiden, die sich auf der ganzen Körperregion verteilten und von fürchterlichem Schmerz und Gestank begleitet wurden und zu einem qualvollen Tod führten. Und deswegen wurden Aussätzige schon zu Lebzeiten wie Tote behandelt. Man durfte nicht mit ihnen in Berührung kommen. Solche Aussätzigen haben wir heute auch noch. Menschen, die anders sind, die schwierig erscheinen. Auch wenn wir nicht mehr ganz so viel mit Lepra in Frankfurt zu tun haben. Aber sie sind da, mitten unter uns. Menschen, mit denen wir nichts zu tun haben wollen, die unseren normalen Gemeindeablauf stören, die unsere Andacht stören. Und um das ein bisschen besser zu verstehen, möchte ich ganz kurz mal etwas zu dem Krankheitsbegriff sagen, der im Neuen Testament verwendet wird. Das ist nämlich ein sehr interessantes griechisches Wort und heißt Asthenes. Das griechische Wort für Krankheit, Asthenes, bedeutet einfach Kraftlosigkeit und Schwäche unterschiedlichster Art. Im Kontext der biblischen Berichte werden nicht nur die Schwäche des Körpers, sondern auch immer wieder die Schwäche des ganzen Menschen, seine Armseligkeit, seine Unfähigkeit, seine Nutzlosigkeit und Bedeutungslosigkeit geheilt und auch seine wirtschaftliche Schwäche. Ein Kranker ist also im biblischen Verständnis jemand, der physisch, psychisch, sozial und ökonomisch geschwächt ist. Und solche Menschen haben wir doch en masse in unserer Stadt Frankfurt. Und dieser Aussätzige hat jedenfalls eines Tages davon gehört, dass Jesus Menschen von den unterschiedlichsten Schwächungen heilt und wiederherstellt. Aber diese Botschaft haben alle anderen auch gehört, oder viele andere haben das gehört. Ach, dieser eine muss diese Botschaft auf sich selbst bezogen haben. Und das wurde für ihn zum Anlass zu einem völligen Umdenken. Er muss gedacht haben, Mann, wenn Blinde sehend werden, Gelähmte wieder gehen können, dann kann er bestimmt auch mich vom Aussatz reinigen. Und so bezog er die Botschaft von Jesu Wirken auf sich persönlich und fasste Vertrauen. Ups, jetzt bin ich schon ein bisschen durcheinander gekommen. Und sein Glaube zeigt sich darin, dass er sich mit seiner verzweifelten Lage eben nicht abgefunden hat, sondern stattdessen Hoffnung auf Heilung bekommen hat. Der Aussätzige bleibt nicht dabei stehen, auf Jesus zu hoffen, sondern er tat auch praktische, ungewöhnliche und ja sogar ungehörige Schritte, um zu Jesus zu kommen, die so manchen ruhigen Gemeindealltag durcheinanderwirbeln würden. Es muss doch viele Hindernisse sowohl in seinen Gedanken gegeben haben als auch praktischer Natur. Zweifelnde Fragen müssen ihn gequält haben, zum Beispiel, werde ich überhaupt zu Jesus vordringen können? Was wird passieren, wenn Leute meinen Aussatz entdecken, bevor ich bei Jesus bin und sie mich vielleicht steinigen? Und wenn ich zu Jesus durchkomme, wird er mich wirklich annehmen? Wird er mich reinigen? An Berührung wird er wahrscheinlich gar nicht gedacht haben. Doch er überwand alle Sorgen, Ängste und Zweifel und auch alle praktischen Hindernisse und kam irgendwie zu Jesus. Und dann fiel er vor Jesus nieder und sagte zu ihm, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und es muss so viele Menschen in der Menge gegeben haben, die Hilfe von Jesus brauchten. Sicher hatten viele von ihnen auch einen gewissen Glauben, dass Jesus helfen kann. Aber die Bibel erwähnt diese vielen Leute nur in diesem einen halben Satz sozusagen als Teil der großen Volksmenge und berichtet ausführlich nur über diesen einen Mann, der mit seiner großen Not persönlich zu Jesus kam und ihn um seine Hilfe bat. Für Gott sind Öffentlichkeit und persönliche Nähe keine Gegensätze und Gott lässt sich auch nicht irgendwie in seiner Andacht oder in seinem Vorhaben durch verhaltensoriginelle Leute stören. Ja? Nicht alle Christen können gut mit solchen Menschen umgehen und von manchen Christen werden solche Leute, die anders sind, wie Aussätzige, wie die Aussätzigen des Neuen Testaments behandelt und das ist so schlimm. Denn das bringt uns alle weit weg vom Messias, bringt uns weit weg von unserem Weg nach Hause. Und von daher ist dieser Text in Matthäus 8, Abvers 1, auch ein ganz aktueller Text für uns heute. Solche geschwächten, kranken, ausgestoßenen Menschen, die kommen zu Jesus. Und wo ist Jesus zu finden? In unserer Mitte, da wo wir sind, in unseren Gottesdiensten, in unseren Gemeinden also. So, und da fällt er also nieder und er bittet Jesus um seine Hilfe. Er sagt, Herr, wenn du willst, dann kannst du mich reinigen. Und das ist auch für uns so wichtig, dass wir uns von den Worten Jesu nicht nur ansprechen lassen, wie die große Menge, die Jesus folgte, sondern dass wir auch persönliche Konsequenzen daraus ziehen und dass wir selbst zu Jesus kommen, so wie der aussätzige Mann es getan hat. Auch wenn wir anderen damit auf die Nerven gehen. Das ist wurscht. Das Wichtigste ist, dass du bei Jesus ankommst, dass du zu Jesus durchdringst und dass du dermaleinst sicher nach Hause kommst. So, dieser Aussätzige hatte wegen seiner Krankheit bestimmt nicht die ganze Bergpredigt hören können. Der war also nicht ganz firm, der hatte nicht alle theoretischen Grundlagen, der hatte keinen Glaubensgrundkurs mitgemacht. Vielleicht hat er nur so mal am Rande ein oder zwei Zeugnisse gehört, dass Jesus Menschen geheilt hatte. Aber das hat ihm schon gereicht. Er bezog diese Botschaft, diese Hoffnung auf sich persönlich und zog eine klare Konsequenz daraus und kam zu Jesus und bat ihn, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und da hat sich mir doch gleich die nächste Frage gestellt, warum hat er Jesus nicht darum gebeten, ihn zu heilen, sondern ihn zu reinigen? Wie schon gesagt, galt die Krankheit Aussatz damals als Unreinheit des ganzen Menschen und als Gottes Strafe. Und seine Bitte um Reinigung zeigt, dass ihn nicht nur die Krankheit an sich gequält hat, sondern auch die Tatsache, dass er von der Gemeinschaft mit Gott und von der Gemeinde der Gläubigen ausgeschlossen war. Als er Jesus um Reinigung bat, wollte er nicht nur körperlich geheilt werden, denn das wäre zu kurz gegriffen. Denn man muss es sagen, auch nach einer körperlichen Heilung werden die Geheilten eines Tages an irgendetwas versterben. Es geht vielmehr um das, dass wir sicher nach Hause kommen, in unsere himmlische Heimat, dass wir ganzheitlich geheilt werden, dass Gott uns an sein Herz zieht. Eine Heilung muss immer auch in alle anderen Bereiche des Lebens hineinwirken, sonst wird sie keinen nachhaltigen Bestand haben. Wir haben mal eine Mitarbeiterversammlung gehabt in der Gemeinde und dann stand eine Kinderfreizeit bevor und wir haben die Mitarbeiter gefragt, was glaubt ihr, was dürfen wir erwarten von dieser Kinderfreizeit? Was ist das Wichtigste auf dieser Kinderfreizeit? Und es kamen natürlich sofort ganz fromme Antworten auch. Die Kinder, die sollen Gott erleben und die sollen gesegnet werden und die sollen gelehrt werden und alle diese Dinge. Und dann hat meine Co-Leiterin gesagt, nee, das Wichtigste auf dieser Kinderfreizeit wird sein, dass wir die Kinder nach 14 Tagen heil und gesund bei ihren Eltern wieder abliefern. Das ist das Wichtigste. Und so ist das Wichtigste im Christenleben, neben all den tollen Erfahrungen, die man machen kann, dass wir sicher und gesund und heil zu Hause wieder ankommen, in unserer himmlischen Heimat, da wo wir herkommen und da wo wir hingehören. Und so heißt der Begriff Heilung, griechisch Therapeia, dieser Begriff bezeichnet einen Prozess, kein punktuelles Ereignis, sondern es bezeichnet den Prozess, in dem etwas Verletztes wiederhergestellt wird. Es geht nicht um einen Zaubertrick, sondern es geht um Zeit, es geht um Berührung, es geht um Inklusion. Und dieser Prozess ist das Zusammenwirken mehrerer Faktoren körperlicher, seelischer, sozialer und göttlicher Natur. So wie man umfassend verletzt werden kann, muss man auch umfassend geheilt werden. Und in den griechischen Begriffen für Heilung im Neuen Testament schwingt immer auch die Bedeutung dem anderen dienen mit. Also etwas Nützliches für den anderen zu tun. Und dieser Aspekt des Heilungsprozesses bindet den Geheilten in ein therapeutisches Beziehungsnetz ein. Und das wird für mich immer ganz deutlich in dieser Aufforderung Jesu deutlich, als er den Leuten sagt, dass sie den auferweckten Lazarus aus seinen einengenden Grabtüchern auswickeln sollten. Hätte doch auch nur noch mal mit dem Finger schnipsen können, zack, wären die Tücher abgefallen, nachdem er schon einen Toten auferweckt hat. Aber nein, er sagt, es geht um mehr. Ich habe ihn von den Toten auferweckt, ihr wickelt ihn aus und wickelt ihn damit in eure Gemeinschaft ein. Manche Heilung wird sogar mit dem Wort für Errettung, Erlösung beschrieben. Und so wie der Name des Messias Jesus Rettung, Hilfe und Heil zugleich bedeutet, fließen auch körperliche Heilung und geistliche Rettung aus ein und derselben Quelle und wollen immer das ganze Leben umfassen. Und darum muss eine ganzheitliche Heilung auf ganz verschiedenen Ebenen ansetzen. Sie zielt aber auf alle Fälle immer inkludierend darauf, den Einzelnen und die Gemeinschaft wieder handlungsfähig zu machen, zu befähigen, zu lieben, zu genießen, sich zu freuen und den Willen Gottes zu tun. Und so wollte auch der Aussätzige von Jesus nicht einfach nur körperlich geheilt werden, was natürlich nicht schlecht ist, sondern er wollte auch als einer von Gottes Volk wiederhergestellt werden, so dass er wieder zur Gemeinde gehören und mit Gott Gemeinschaft haben und ihn anbeten konnte. Und diesen dringenden Wunsch, dieses komplexe Anliegen behielt er nicht nur still in seinem Herzen, sondern er kam damit zu Jesus, kniete vor ihm nieder und bat ihn, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde sein Aussatz gereinigt. Und das verschlägt einem doch vollends den Atem. Aussätzige waren, wie gesagt, unberührbare. Direkter Kontakt mit ihnen konnte doch ansteckend sein. Und darüber hinaus machte eine solche Berührung den Betreffenden zeremoniell unrein, das heißt unfähig zum Gottesdienst in der Gemeinde Israel. Kein Wunder, dass man so jemanden nicht berühren will, dass man mit dem nichts zu tun haben will. Das geht ja dann doch irgendwie zu weit, oder? Also sowas kann Gott ja nun nicht von einem verlangen, ja, dass man sich selbst in Gefahr begibt, unrein zu werden und aus dem Gottesdienst ausgeschlossen zu werden, also bei aller Liebe nicht. Aber wie so oft tut Jesus genau das. Das Undenkbare, das Ungehörige, er legt seine Hand auf den Aussätzigen. Matthäus sagt das einfach so, ohne zu beschreiben, wie krass das ist. Das Ungeheuerliche bleibt bei Matthäus ungesagt, aber nichtsdestoweniger ist es ungeheuerlich. Jesus tut, was niemand anders wagen würde. Jesus berührt die abstoßend kranke Haut des Mannes und er zeigt ihm damit, jetzt bin ich für dich da. Jetzt will ich an dir handeln. Und er sagt zu ihm ganz ausdrücklich, ich will, ja, ich will's tun. Und das heißt, wie ein Paukenschlag, ein für alle Mal, nichts anderes kann dich für eine Heilung qualifizieren als alleine der Wille Gottes. Und Gott will dich sicher nach Hause bringen. Das ist sein Wille. Und nicht deine guten Taten und dein immenses Wissen und deine Fasterei oder was auch immer. Nichts kann dich für eine Heilung qualifizieren, für eine Berührung von Gott, als allein sein Wille. Er will dich berühren. Und dann folgt auch noch das heilende Wort. Und das ist nun mal so kurz, dass es kürzer kaum geht. Wenn wir für Heilung beten, ne, was machen wir alles für viele Worte, ja? Damit wir auch alles bedenken, ja, und damit wir nach allen Regeln der Kunst alles, was man schon mal gehört hat, mit einfließen lassen, ja. Und im Grunde genommen versuchen wir nur die Zeit zu strecken, bis endlich was passiert. Und Jesus sagt, sei gereinigt. Ein Wort, sei gereinigt. Also im Deutschen sind es zwei, aber im Griechischen ist es nur eins. Aber weil der es sagt, der ist der Himmel und Erde geschaffen hat, und dem kein Ding unmöglich ist, wird es wahr. Der Aussätzige wird rein. Seine Haut wird wieder gesund, ohne jede Spur von Aussatz. Und ich sag's euch, das habe ich noch nie erlebt. Ich glaube, wenn ich das erlebe, dann falle ich in Ohnmacht. Du betest für jemanden und auf einmal, wie im Film, so die ganze Haut so, alles geht weg, ja. Hammer. So ist es da geschehen. Ja? Er sagt, sei gereinigt und die Haut wird wieder gesund, ohne jede Spur von Aussatz. Die rein körperliche Heilung hat stattgefunden. So, jetzt muss aber, wie gesagt, noch mehr stattfinden, damit es zu einer ganzheitlichen Heilung kommt. Und das geschieht auch. Und Jesus spricht zu ihm, siehe, sage es niemandem, sondern geh hin und zeige dich dem Priester und bring die Gabe da, die Mose angeordnet hat, ihnen zum Zeugnis. Unter dem Gesetz von Mose war der Priester ja auch Arzt und wenn ein Aussätziger gereinigt war, dann musste er ein Opfer bringen und vor dem Priester erscheinen, um reingesprochen zu werden. 3. Mose 14, 4 bis 6. Und Jesus will damit bekräftigen, was er in der Bergpredigt vorher auf dem Berg oben in Matthäus 5, Vers 17 gesagt hat, wo er gesagt hat, meint nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Jesus befiehlt also dem Aussätzigen in diesem Fall, dem Gesetz zu gehorchen. Jesus hat den Aussätzigen rein gemacht, aber fürs rein Erklären sind die Priester zuständig. Und darum schickt er den Geheilten zu den Priestern. Er soll nicht überall rum erzählen, dass er geheilt ist, sondern soll es überall rum zeigen. Er soll sich den Priestern zeigen. Sie sollen ihr Zeugnis abgeben, ihr offizielles Gutachten, damit der Mann wieder vollständig in die Gesellschaft integriert wird. Außerdem, das ist ja auch so, war es ohne Zweifel ein seltener Fall, dass ein Aussätziger gereinigt wurde. Und das war durchaus so außerordentlich, dass es den Priester doch eigentlich dazu hätte bringen müssen, zu untersuchen, ob nicht vielleicht doch der Messias gekommen ist. Und Jesus sagt ihm, er soll auch die Opfergabe bringen. Das heißt also, er soll am Gottesdienst teilnehmen. Er soll sich in die Gemeinde integrieren. Und wenn das passiert, dass Aussätzige, Geheilte in die Gemeinde integriert werden und da sein dürfen, dann sind nämlich alle berührt von der Liebe Gottes, die niemanden zurücklässt, sondern die alle sicher nach Hause bringen will. So, das waren meine Beobachtungen zu den vier Versen in Matthäus 8, 1 bis 4. Und die Geschichte gibt uns für die nächste Woche im Grunde genommen einige Fragen mit auf, nämlich die Frage, wie erleben wir uns selber bei Schwächungen, bei Krankheiten? Was geschieht da in unserem Leben? Ziehen wir uns zurück oder drängeln wir uns vor zu Jesus? Wie erleben wir Jesus selber bei Krankheiten, bei unseren eigenen Krankheiten oder bei denen, wo wir es mal gelesen haben? Und welche Rolle kommt unseren Gemeinschaften, unseren Gemeinden beim Thema Krankheit zu? Wie wird das in unserer Mitte gehandhabt? Jesus hatte keine Berührungsängste mit dem Aussätzigen. Er ist auf ihn, den Ausgestoßenen, zugegangen und hat ihn berührt. Wo in unserem Umfeld sind solche Ausgestoßenen und wie können wir ihnen mit der Liebe Jesu konkret begegnen? Gestern war ja der Weltfeiertag der Umarmung. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wusstet, aber es gibt da für jeden Tag gibt es irgendwelche Feiertage. Gestern war also der Welttag der Umarmung. Und eine Umarmung ist so wichtig. So, und wenn man umarmt, dann muss man, glaube ich, auch mindestens 7 Sekunden oder 12 Sekunden sich festhalten, damit es wirkt. Dann kommt es erst irgendwo im Herzen an. Und das sage ich den Kindern immer, wenn sie sich vertragen in der Schule, nicht kurz so ohne hinzugucken, Entschuldigung sagen, ja, sondern die Hand festhalten, mindestens oder auch mal umarmen und dann zähle ich bis 7 und dann dürfen sie sich erst wieder loslassen. So, das wäre vielleicht eine gute Sache, wenn wir uns nachher trotz der Hitze, wir können uns ja hier in den Wind des Ventilators stellen, einfach mal alle umarmen, wenn wir uns Gutes tun. Ne? Mir würde das Spaß machen. Und das wäre schon mal eine gute Übung dahingehend, wie es dann sein wird, wenn wir auch alle Leute, die nicht so sind wie wir oder wie wir das gerne hätten, wenn wir auch die alle umarmen und einladen, in unserer Mitte zu sein. In diesem Sinne, ihr Lieben, möge die Macht mit euch sein. Amen.